Ja, Segen, dieses ist ja ein Wort in der Bibel, dieses Wort des Segens. Und das heißt eigentlich etwas Gutes über jemanden sprechen. Etwas Gutes über einen Menschen aussprechen. Und ich weiß nicht, ich denke, jeder wünscht sich das ja eigentlich in seinem Leben, dass da andere sind, die ihm begegnen und über ihn Gutes aussprechen. Ob das nun heißt, ich mag dich oder ich wünsche dir ganz viel Freude und Kraft für deine Arbeit, für deinen Weg, den du gehst. Ich wünsche dir Bewahrung. Menschen, die es nicht nur gut meinen, sondern uns das auch sagen, das brauchen wir. Und so haben wir eben diesen Segen auch verstanden, dass wir über den Nico und die Claudia und den Theodor das aussprechen, was Gott über Menschen aussprechen möchte. Was Gott über Menschen ausspricht. Wir geben das nur weiter. Das haben wir uns nicht irgendwie so ausgesucht, das machen wir jetzt, sondern wir haben gesagt, wir wollen das weitergeben, was Gott sagt. Und ich denke, das ist ein riesen gutes Ding, wenn jemand mit einem guten Ruf ins Leben geht. Was über ihn ausgesprochen ist, ein guter Ruf. Wenn ein guter Ruf vorweg geht, dann kann das manchmal Türen aufmachen. Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen in der Schule Vorteile, weil ich hatte Zwillingsschwestern, die waren 2 Jahre vor mir und die waren beliebt bei den Lehrern. Die hatten einen guten Ruf und irgendwie hat das abgefärbt auch auf mich. Ich war vielleicht gar nicht so gut. Aber das hat mir Türen vielleicht ein bisschen geöffnet oder den Lehrer versöhnlicher gemacht. Ein guter Ruf ist was Schönes. Und Gott hat einen guten Ruf über unserem Leben. Das finde ich sehr schön und irgendwie fällt mir da auf, das hat ganz viel mit Advent zu tun. Advent ist ein guter Ruf, da kommt noch was. Der spricht so in mein Leben rein und gerade in Situationen, sage ich mal, wenn das Leben schwierig ist, wenn das Leben gerade trocken ist und nicht so gut läuft oder vieles vielleicht sogar falsch läuft, wenn dann jemand zu mir sagt, da kommt aber noch was, da kommt noch was viel Besseres oder da kommt jemand, der in deine Situation vielleicht kommt, der mit dir geht, dann kann das doch sehr helfen und ermutigen. Und darum geht es auch im Advent. Gut, wir haben jetzt keine Lichter hier. Da wird ein Licht angezündet, das Licht in die Dunkelheit, was da so reinstrahlt. Ich möchte uns jetzt mal einen Text lesen, der kommt aus dem Alten Testament. Und das ist eigentlich auch ein guter Ruf in eine dunkle Zeit. Das ist aus dem Propheten Jeremia. Wer so ein bisschen die Bibel kennt, der Jeremia war wirklich einer, der es sehr, sehr, sehr schwer hatte. Der hatte immer wieder den Auftrag, dem Volk Gottes zu sagen, Leute, es läuft, ihr macht es nicht richtig. Ihr seid nicht mit ganzem Herzen bei Gott. Ihr seid es nicht. Ihr macht euren Mist, ihr geht eure Wege. Ihr macht äußerlich irgendwas, aber mit dem Herzen bei Gott seid ihr nicht. Ihr vertraut nicht auf ihn. Und dann musste der ständig kritisieren. Das ist ja natürlich jetzt eigentlich, das wünschen wir uns nicht. Aber vielleicht ist es manchmal auch ein gutes Wort, was einen sagen kann, hör mal, prüf mal, könnte da was falsch sein bei dir, in deiner Haltung, in deinem Denken, in deinem Leben? Es könnte auch gut gemeint sein, dass jemand mir was sagt, was ich nicht hören will. Also der Jeremia hat es nicht leicht, der lebte so 600 Jahre vor Christus. Und das war eine Zeit des totalen Umbruchs und ich sage mal, wenn wir heute so durch die Welt gehen und gucken, alles fängt an zu kippen und irgendwo man weiß nicht, wo es hingeht, sage ich, ach du Schreck, das hat es ja schon immer gegeben in dieser Welt. Da waren gerade die Assyrer noch die Großmacht gewesen, die hatten sich das Nordreich Israel eingenommen, hatten alle Leute verschleppt, die dort lebten. Und dann kamen die Babylonier auf und haben die Assyrer platt gemacht. Und dann entstand da so ein Machtvakuum und der König in das Südreich Juda, der Zedekia, Der hat gedacht, ich muss mal gucken, wie ich da so meine Schäfchen ins Trockene bringe. Der hat sich mit den Ägyptern verbunden und wollte dann gegen den in diesem Machtvakuum so seinen Machtbereich sichern und gegen die Babylonier sich stellen. Und nebenbei hat er eigentlich nur für sich gelebt. Der Mann hat einen tollen Namen, Gott ist meine Gerechtigkeit, aber das spiegelte sich in seinem Leben nicht wider. Der hat Leute für sich arbeiten lassen und hat sie nicht bezahlt zum Beispiel. Das bemängelt der Jeremia. Das sagt er dem auch. Und er kriegt echt Druck. Und da waren dann die geistlichen Führer, so die Prediger, die Propheten, die Pastoren oder so damals. Die haben auch schöne Gottesdienste gemacht, aber die waren nicht ehrlich. Da war viel Heuchelei. Da war keine echte Liebe zu Gott und kein echter Gehorsam. Es passiert so schnell, wenn Leute an bestimmten Positionen sind, dass sie in diesen Positionen ganz gut leben können, aber dass das, was sie leben, keine Kraft mehr hat. Sie haben eine Berufung bekommen und sie leben nicht mehr in dieser Berufung, sondern sie leben so für sich. Und das hat der Jeremia kritisiert. Und darin spricht dann plötzlich ein Wort, also der muss den Leuten hier wirklich die Leviten lesen, könnte man sagen. Und dann spricht da mitten rein so ein Wort ins Dunkle. Und das möchte ich mal lesen. Das steht in Jeremia 22, 23, 5 bis 8. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde. Einen gerechten Spross. Ausspruch des Herrn. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen und er wird sie mit Land und er wird sie im Land durchsetzen. Recht und Gerechtigkeit. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Seht, es kommt eine Zeit, in der man Gott einen anderen Beinamen geben wird. Ausspruch des Herrn. Dann sagt man beim Schwören nicht mehr, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Stattdessen wird man sagen, so gewiss der Herr lebt, der die Nachkommen Israels herausgeführt hat. Er hat sie aus dem Land im Norden befreit. Er hat sie aus allen Ländern zurückgebracht, in die er sie vertrieben hatte. Jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land. Hier klingt ein Thema an, das vermuten wir so sehr im Advent erstmal nicht. Advent ist für uns meistens so eine Zeit, wir bewegen uns auf Weihnachten zu, wir erwarten so alles, was mit Weihnachten sich verbindet. Und das hat sehr viel mit einer Besinnlichkeit und mit dem zu tun, dass wir auch eine Sehnsucht haben, einfach mal, dass Dinge zur Ruhe kommen, dass Frieden einkehrt, dass es schön ist, dass man in Harmonie miteinander zusammen sein kann, dass nicht so viel Hektik ist. Und natürlich ist es so, jedes Jahr sieht es irgendwie doch wieder so aus wie vorher. Und das ist gar nicht so einfach. Aber das ist ja auch nicht das Thema des Advent gewesen. Also dieses Licht, was in die Dunkelheit brechen soll und was Menschen eine Hoffnung geben soll, sondern das Licht, wo es drum hier geht, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein ganz großes Thema bei Gott. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit will. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so ein Thema aufmacht, dann denkt man, ach du Schreck, Gerechtigkeit, da hat ja jeder so seine Ideen. Und wenn es bei den Kindern nicht gerecht zugeht, ne, da steht man da als Eltern und sagt, was soll ich denn jetzt noch machen? Also ich versuche so, aber ich werde dem Ganzen nicht gerecht. Ich kann denen gar nicht gerecht werden. Mit ihren ganzen Ideen und Gedanken. Und die fühlen sich immer irgendwie vielleicht nicht so gerecht behandelt. Also es ist ja schon ein Thema, wo man sagt, muss man darüber gehen. Aber Gott will Gerechtigkeit. Das ist das Erste, was hier so uns entgegenkommt. Gott spricht in eine Situation der Dunkelheit, die aus Ungerechtigkeit kommt. Menschen bereichern sich, Menschen denken nur an sich, Menschen sind irgendwo an der Stelle, wo sie nicht mehr das tun, was sie wirklich tun sollten. Das ist nicht gerecht. Da leiden Menschen drunter. Gott will Gerechtigkeit. Und wie gesagt, der Zedekia, der hat einen schönen Namen. Der Herr ist meine Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber er war es nicht. Und ich denke, da, wo wir so sehr um unsere Gerechtigkeit drehen, das ist so uns tief drin in unserem Leben. Ich würde das behaupten, jeder Mensch hat ein Stück weit eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, weil er aus dem Ebenbild Gottes gemacht wurde. Und dieser Gott, weil Gott ihn zu seinem Ebenbild erschaffen hat, und dieser Gott will Gerechtigkeit. Und das ist so in uns noch irgendwo drin. Wir wollen Gerechtigkeit. Es soll das Richtige passieren, für mich und für andere natürlich irgendwie auch, aber erstmal für mich auch. Aber wir merken so sehr, dass in diesem Kampf und in diesem Drehen um unsere Gerechtigkeit, das ist ja oft so, meine Gerechtigkeit, dass es da gar nicht gerecht wird. Und wir sind heute in so einer Zeit, wo so viel um Gerechtigkeit gerungen wird an verschiedenen Stellen. Und das nimmt manchmal solche Formen an, dass man sagt, ach du Schreck, wie soll denn das gut gehen? Das geht so nicht. Das kann man nicht so machen. Sich auf Straßen festkleben oder sowas ähnliches. Wem hilft das denn? Aber es geht um Gerechtigkeit. Und wir drehen so ein bisschen auch um unsere Gerechtigkeit, wer wir sind. Also wir möchten uns nichts vorwerfen lassen. Wenn jemand mich kritisiert, stopp. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Du kannst mir nichts vorwerfen oder ich habe mir nichts vorwerfen zu lassen. Und natürlich ist das, dieses Drehen um unsere Gerechtigkeit oft schwierig, wenn, also da, wo Menschen so Angst haben, werde ich den Sachen gerecht, mache ich es den anderen gerecht und so weiter, da sind ja lauter solche Gedanken drinne. Da kommen wir nicht dahin, dass es gerecht wird. Da drehen wir um uns selber, und da ist sehr viel Selbstgerechtigkeit mit im Spiel. Eine Bischöfin hat mal formuliert, meine Gerechtigkeit gelingt allzu selten und mein bisschen Gerechtigkeit ist glücklicherweise nicht das, was mal bleibend gelten wird. So ist es mit unseren menschlichen, ehrlichen Bemühen. Es ist kein Urteil, dass unser Bemühen letztendlich irgendwie nur, keine Ahnung, halbherzig oder sowas ist. Aber wir schaffen es auch oft nicht. Wir wollen es gerne, wir schaffen es oft gar nicht. Wir haben Vorstellungen, klare Vorstellungen. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, ich entspreche ihnen nicht. Ich entspreche ihnen nicht. Und jetzt ist es schon schwierig, ne? Gott will Gerechtigkeit. Er will die schon immer und er verzichtet auch nicht darauf. Und er verzichtet erst recht nicht bei denen darauf, die sich unter seinem Namen versammeln. Im Gegenteil, dann spricht Gott sie an und sagt, hier, wie sieht's aus? Möchtest du in meiner Gerechtigkeit leben? Wo bist du denn? Also wir merken, mit unserer Gerechtigkeit, die wir so, wir haben Vorstellungen, Wünsche, die kann man hinterfragen, die müssen nicht alle richtig sein, aber wir nehmen es erstmal so, wir sind so Menschen, okay, müssen nicht alles schlecht machen. Nur die Wahrheit, wir schaffen es nicht. Und jetzt ist Gott der, und das ist hier, was hier deutlich wird, Gott will Gerechtigkeit und verzichtet nicht darauf, und er schafft die Voraussetzung. Gott schafft eine Voraussetzung, damit Gerechtigkeit werden kann. Bei Menschen, wie wir es sind. Bei Menschen, die so schwankend sein können. So zweifelnd. so schnell den leichteren Weg suchen, so schnell den eigenen Vorteil doch wieder und wieder. Und der andere geht unter. Da geht es immer wieder sehr um meine Gemütlichkeit, um das, was mir wohltut. Und Gerechtigkeit ist ja der Blick, der den anderen mit hineinnimmt, der dem anderen auch das Gute dazu verhilft, dass Gutes in seinem Leben ist. Also nicht nur wünscht. Gott will nicht so eine Gesinnungsgerechtigkeit. Ja, ich habe so eine Überzeugung, meine Überzeugung ist richtig perfekt, aber mein Leben ist es nicht. Ja, Überzeugungen können wir alle tolle haben. Gott schafft Voraussetzungen. Und das ist hier beschrieben, da ist ja was von einem König die Rede. Ein König, der kommen muss. Nun sind wir ja weit weg von Monarchie. Also wir haben keinen König mehr und wir wünschen uns prinzipiell vielleicht auch keinen König mehr. Und wir wissen auch nicht, ob der König wirklich, sage ich mal, das Zeug hat, eine Gesellschaft so zusammenzuhalten. Also im Alten Testament war der König eine Person, die Menschen zusammengehalten hat. Israel hat einen König bekommen, weil die waren so mit ihren ganzen eigenen Vorstellungen, die gingen so ihre Wege und haben dann gesagt, ja, wir brauchen was, wir brauchen jemanden, der uns verbindet. Wir brauchen jemanden, der in unserer Mitte steht und der mal was sagen kann und wir können uns alle anschließen. Darum gab es einen König. Da gab es irgendwann den David, das war der zweite König in Israel und das war ein gesegneter Mann, der hat irgendwie auf Gott gehört. Der hat auch viel Mist gemacht. Keine Frage. Sagt die Bibel nirgendwo, dass David einfach nur perfekt war. Der hat gesündigt, der hat falsche Entscheidungen getroffen, der hat Unglück über seine Familie gebracht. Aber er hat sich zu Gott gewendet. Er hat bei Gott Hilfe gesucht. Er konnte Vergebung suchen und wollen. Und da hat Gott gesagt, weißt du was, ich möchte, dass bei dir eine Zukunft, aus deinem Stamm soll eine Zukunft kommen. Ich verheiße einen König, der über alle Zeit sein wird, der die Menschen wirklich versöhnt. Und das ist, wenn man es jetzt richtig nimmt, diese alte Verheißung, die Israel schon kennt, die hier beim Propheten Jeremia in einer ziemlich schwierigen Zeit auftaucht und die letztendlich sich darin erfüllt, ja, wir merken schon, es geht doch auf Weihnachten, dass Jesus geboren wird als der König, der Friedefürst der Welt, als ein Kind in die Welt kommt, um für alle Menschen ein König zu werden. Alle Völker, alle Rassen, alle Nationen verbindet. Ein König, einer, der für sie ist, einer, der sie ganz ernst nimmt in ihrer Person, aber der auch ihre ganze Schwachheit kennt. Jesus ist der Friedefürst und wo kann Friede sein, nur wo Gerechtigkeit ist. Wenn es keine Gerechtigkeit gibt, gibt es keinen Frieden. Braucht man nicht drauf zu warten. Wir können nicht sagen, wir wollen Frieden, friedlich und es ist irgendwie ungerecht. Wir leben ungerecht, wir handeln ungerecht. Funktioniert ja gar nicht. Wir merken, dass Gott hier eine Idee hat, die er in diese Welt bringen will. Wir Menschen haben auch Ideen und Vorstellungen von Gerechtigkeit, aber die gehen nicht auf. Das haben wir vorhin gemerkt. Das funktioniert nicht. Und Gott sagt, ich schaffe Voraussetzungen, dass Gerechtigkeit werden kann. Und da sende ich meinen Sohn. Ich sende diesen König Jesus Christus, diesen Messias. Und Jesus hat genau dann dieses Programm Gottes seinen Jüngern gesagt. Er hat gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Hat er seinen Jüngern gesagt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit oder strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das macht Nachfolger von Jesus aus. Und in diesem Reich ist Jesus König. Und diese Herrschaft, die soll sich auch in meinem Leben zeigen. Und so kommt durch Jesus etwas Neues in diese Welt rein, was Menschen nicht schaffen können. Gott schickt seinen Sohn, dass Menschen diesem Sohn vertrauen. Durch dieses Vertrauen auf Jesus, dass er uns kennt, dass er uns annimmt, dass er uns liebt und dass er uns vergibt und dass er für unsere Schuld gerade steht. Die schafft eine Voraussetzung, damit Gerechtigkeit werden kann. Vergebung brauchen wir alle. Nicht nur irgendwelche Spezialisten und ganz besonders böse Typen in dieser Welt. Vergebung brauchen wir alle. Und dieses Urteil, was der Jeremia zu seinem König spricht und über die Propheten und die Priester, das geht dann in der Bibel eigentlich noch weiter, dass das irgendwann zu einem Urteil wird, wo eigentlich die ganze Menschheit angesprochen ist. Sie bringen nicht das, was Gott von ihnen will. Sie bringen es einfach nicht. Sie haben ihren Kopf. Sie haben ihre Ideen, sie haben ihre Vorstellungen, ihre Wünsche. Sie gehen ihren Dingen nach, aber die Beziehung zu Gott, aus der eine Gerechtigkeit wird, suchen sie nicht. Die Gemeinschaft mit Gott suchen sie nicht. Das war damals in Israel auch so. Der Jesaja, ein ganz großer Prophet in Israel oder Juda, einer, wo man sagen könnte, eine gerechte Person, der hat selber mal geschrieben, wir alle sind wie Unreine geworden, selbst unsere ganze Gerechtigkeit ist nichts als ein schmutziges Kleid. Finde ich ein sehr interessantes Bild. Es gibt menschliche Gerechtigkeit und wir sollten menschliche Gerechtigkeit nicht klein machen. Wo sich jemand drum müht, wo jemand etwas anderen hilft, wo jemand vergebend, verzeihend ist, gibt es unter Christen und Nichtchristen, ja? Dann würden wir das doch sagen, super, das ist schön. Aber der Jesaja kommt zum Ergebnis und sagt, all das, was Menschen auch noch Gutes hervorbringen, bleibt irgendwie, was letztendlich die Beziehung zu Gott betrifft, ein schmutziges Kleid. Damit kommen sie vor Gott nicht durch. Denn das Eigentliche ist gestört. Dass eigentlich Gott geehrt wird, dass eigentlich Gott geliebt wird, dass eigentlich Freude vor Gott ist. Das ist gestört. Das meint das. Also hier geht es nie darum, das würde ich immer sagen, dass wir andere Leute, egal welcher Religion oder sowas, dass wir die irgendwie sagen, ey, hat alles keinen Wert, was du da machst. Vielleicht haben die auch Dinge, die gut sind, aber sie bringen sie nicht zu Gott. Sie bringen sie nicht in die ewige Gemeinschaft mit dem Vater. Das nicht. Können total gute Menschen sein. Und deswegen gibt es in Israel diesen Glauben, da wussten die, wenn nicht so ein König kommt, einer, der uns miteinander verbindet und versöhnt, da kann er nichts werden. Wir brauchen einen, der wirklich gerecht ist. Und Jesus ist das. Jesus ist der, der für uns der ist, der wirklich Gerechtigkeit erwirkt. Jesus ist der, der unsere Schuld trägt, der uns Vergebung zuspricht über alles, was in unserem Leben auch immer uns vielleicht bewusst wird oder auch nicht bewusst ist, aber was wir vor ihm bringen und wo wir bereit sind zu sagen, ich bin ein ungerechter Mensch, ich krieg's nicht hin, ich schaff's nicht. Da ist Jesus immer der, der bereit ist und sagt, jawohl, ich kenne dich und ich liebe dich und ich vergebe dir und du darfst mit mir weitergehen und weitermachen. Jesus tritt am Kreuz an unsere Stelle. Das ist die Botschaft der Erlösung. Er trägt unser Urteil. Er lässt sein Leben für uns, damit wir leben. Luther hat das so als im fröhlichen Tausch bezeichnet. Wir geben Jesus alle unsere Ungerechtigkeit und wir kriegen von ihm die Gerechtigkeit, die er alleine hat. Da steht zum Beispiel, bei Paulus schreibt das, obwohl Christus ohne Sünde war, hat Gott ihm alle Sünde aufgeladen, denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Also wir, ja, wir Menschen mit unseren ganzen Dingen, die wir in uns tragen, können durch Jesus von Gott total gerecht gesprochen werden. Gott schaut uns an und sagt, mit dir und mir, alles ist gut. Alles ist gut, du gehörst zu mir. Durch Jesus. Das ist doch echt unvorstellbar. Das ist unser Glaube, den wir eigentlich glauben sollten. Und dann kommt hier, finde ich, der Höhepunkt in diesem Text. Also Gott will Gerechtigkeit, Gott schafft die Voraussetzung durch Jesus, durch den Messias. Und das Letzte ist, es geht zuletzt nicht mehr um meine Gerechtigkeit. Ich denke, das ist eine große Schwierigkeit, wenn es bei uns immer um meine Gerechtigkeit geht. Also ich habe recht oder ich habe es nicht falsch gemacht. Also an mir liegt es nicht. Wenn es woran liegt, bitte irgendwo, aber bitte an mir nicht. Oder welche Form auch immer. Meine Gerechtigkeit, ich bin da super zu fähig. Aber wir merken sofort, das hilft niemandem. Wir merken, solche Leute, die sind schwierig. Die beharren, dass ihre Richtung einfach immer richtig bleibt. Und die nicht erkennen, oh, ich kann mich täuschen, ich kann mich irren, ich kann Fehler machen, ich kann versagen, ich kann anderen ganz viel schuldig bleiben. An Liebe, an Achtung, an Fürsorge und was auch immer. Und Gott will eine Gerechtigkeit schenken, wo es nicht mehr um meine geht. Also der Zitat hier hieß, Gott ist meine Gerechtigkeit, und hier ist eine Antwort, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das finde ich ganz interessant, dass das so ein bisschen anders ist. Er ist unsere Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, wie wir dastehen. Es geht darum, wie wir zu Gott stehen, zu Jesus stehen und wie dieser Gott zu uns steht. Darum geht es. Nicht, wie wir dastehen. Wir müssen uns nicht aufpolieren. Wir müssen uns nichts beweisen. Wir müssen nicht irgendwie sagen, und das ist immer schwierig, auch im christlichen Bereich, du musst mal erstmal beweisen, dass du ein richtiger Christ bist, indem du das tust und das tust und das tust und das tust. Hier steht, der Herr ist meine Gerechtigkeit, Jahwe. Das ist meine Gerechtigkeit. Der spricht mich gerecht. Oder es steht eben nicht hier meine, sondern unsere. Und das ist das Spannende. Es geht nämlich um unsere, weil diese Gerechtigkeit eine verbindende Gerechtigkeit ist. Weil da nicht irgendwelche Leute sich rausblustern und sagen, hast du es noch nicht begriffen? Sondern weil Jesus uns verbindet, weil wir alle zu ihm kommen und alle sagen, wir brauchen deine Hilfe und deine Gnade und dein Erbarmen. Wir leben daraus. Und trotzdem gilt, jetzt hört das nicht auf, für uns auch als Christen nicht, und das ist vielleicht die Herausforderung, mal im Advent ganz anders reinzugehen, zu sagen, Gott kommt und wird diese Gerechtigkeit aufrichten. Gott wird diese Gerechtigkeit sichtbar aufrichten. Das, was Menschen schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden versuchen, in verschiedenster Art und Weise mit verschiedensten Philosophien und Vorstellungen, was gerecht ist und wie es gerecht wird und was man da machen sollte und was man darf und was man nicht darf, sie haben es nicht geschafft. Sie schaffen es nicht. Und Gott sagt, ich werde es machen. Ich werde es schaffen. Ich werde es vollbringen. Wenn Jesus kommt und diese Welt regiert, wird es da sein. Wie das aussieht, wissen wir nicht so richtig. Aber es wird geschehen. Und deswegen sollen wir ausgerichtet sein, heute nach Gerechtigkeit zu fragen. Und ich denke, wir dürfen da auch ein ganzes Stück entspannt sein. Wir müssen uns nicht von den Leuten diktieren lassen, die uns sagen wollen, was wir alles tun müssen, damit wir gerecht sind. Auf die sollten wir gar nicht hören. Sondern wir sollten darauf hören, was Jesus sagt. Was Gott, das Wort, uns sagt. Wie Jesus ist, der ist die Gerechtigkeit für uns alle. Und es wäre so ein Gebet vielleicht, einfach mal zu sagen, Herr, lass mich was verstehen davon, wie ich aufgerufen bin, in dieser Zeit wirklich deine Gerechtigkeit zu suchen. Denn Gerechtigkeit ist doch auch für andere da. Ist doch nicht meine. Wie soll ich das verstehen, dass Menschen Gerechtigkeit widerfährt, dass sie Gutes im Erleben erfahren, dass sie Segen bekommen, dass sie etwas davon merken, da ist ein Gott, der es wirklich gut meint, der die Gerechtigkeit will und sie durchsetzen wird. Dass man darum betet, dass wir darum beten können. Ich will mich nicht zurückziehen lassen. Zurückziehen oder entmutigen lassen. Vieles wird noch kommen, was hier angedeutet ist. Dass Jesus regiert. Aber ich denke, das ist ein großes Wort, was mich auch ein Stück weit befreit. Es geht nicht mehr um meine Gerechtigkeit. Es geht nicht mehr darum, wie ich gut dastehe oder nicht so gut dastehe. Das alleine ist entscheidend, wie Gott mich sieht. Was Gott mir zuspricht durch Jesus. Das ist entscheidend. Und dann geht es daraus, dass ich sage, Jesus, ich möchte das hören, was du gesagt hast. Zuerst nach dem trachten, was dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit dient. Amen. Ja, lieber Vater, du treibst uns ja nicht irgendwo in eine Enge, weil wir Dinge gar nicht vermögen, sondern du rufst uns und ziehst uns dahin, dass wir sehen, du bist der Herr. Du kannst Dinge tun. Du kannst Dinge schaffen und machen. Und du hast es auch getan. Du hast auch in Jesus gehandelt in dieser Welt. Und du bist durch Jesus, durch deinen Heiligen Geist in dieser Welt präsent, durch deiner Gemeinde. Und wir wollen dich da bitten, dass wir auch ein Gespür dafür bekommen, dass durch unser Leben ein Stück weit Gerechtigkeit wird, anderen wird. Und wir wollen dich auch darum bitten, dass wir davon frei werden, unsere eigene Gerechtigkeit zu suchen. Sondern dass wir vertrauen, was du getan hast, das reicht, darauf vertrauen und dass wir daraus auch handeln und Menschen zum Segen werden. Auch hier an unserem Ort in dieser Stadt. Amen.